Ich habe am Anfang der Predigt eine Frage. Wer denkt gerade, dass er eigentlich sich mehr bewegen müsste, also mehr Sport machen oder seine Ernährung umstellen sollte, vielleicht sich gesünder ernähren oder überhaupt gesünder leben sollte? Mal Hände hoch. Wer? Also ungefähr alle. Willkommen im Club. Wir sollten vielleicht am Ende des Gottesdienstes uns zusammentun, ein bisschen die Wunden lecken, so ganz kurz, und dann überlegen, wie kriegen wir das hin? Mit dem mehr Sport machen, mit dem gesünder ernähren. Wenn du dir das vorgenommen hast, und nur für alle, die jetzt auch zugucken und hier vielleicht irritiert sind, es ist nicht der 1. Januar mit den neuen Vorsätzen fürs neue Jahr, sondern wer sich das vielleicht vorgenommen hat, auch mitten im Jahr, etwas zu tun für seine Gesundheit, etwas zu tun dafür, dass er sich fitter fühlt, der hat damit wahrscheinlich ein Ziel. Abnehmen, leistungsfähiger werden, überhaupt sich gesünder fühlen vielleicht. Und wichtig ist, wenn man sich was vornimmt, dass man ein Ziel hat und nicht sagt, ich mache Sport um des Sportwillens, gibt es vielleicht auch welche, mir nicht ganz verständlich, aber die machen Sport um des Sportwillens oder die essen weniger, weil sie es einfach gut finden, weniger zu essen. Die meisten haben ein Ziel. Und auf dieses Ziel hinzugehen, deswegen nimmt man sich Dinge vor. Und wie wichtig uns dieses Ziel tatsächlich ist, zeigt nicht, was wir uns vorgenommen haben, sondern ob wir es tatsächlich leben, ob wir es umsetzen. Ob wir uns also aufmachen, in Bewegung setzen und dieses Ziel wirklich erreichen wollen. Es wäre ja so einfach. Es wäre ja so einfach, das Vorhaben umzusetzen, das Ziel zu erreichen, wenn nicht auf dem Weg so viel Ablenkungen da wären. Bei dem Abnehmen diese leckere Torte oder das tolle Stück Fleisch oder diese Kartoffelgratin, was schön fett angerichtet ist und diese ganzen Dinge. Was wäre das so einfach, wenn nicht die Ablenkungen uns so verfolgen im Laufe unseres Alltags? Und der eine hat mehr mit diesen Ablenkungen zu kämpfen als der andere. Der eine muss sich ständig disziplinieren und dem anderen fällt Disziplin eigentlich gar nicht schwer. Dieser Kampf zwischen dem Ziel und dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, der verfolgt uns, glaube ich, auf vielen Ebenen. Nicht nur beim Abnehmen oder Sport machen, vielleicht auch beim Studieren und Lernen, vielleicht auch bei der Arbeit, die Dinge zeitig genug fertig zu haben und nicht immer auf den letzten Drücker. Und dieses Ziel oder diese Spannung zwischen Ziel und Ablenkung verfolgt uns auch im Leben als Christ oder als Gemeinde. Wenn wir unterwegs sind, Gemeinde zu leben, uns Ziele vorgenommen haben oder den Zielen nachgehen oder auf dem Weg zu diesem Ziel sein wollen, das Gott uns gegeben hat und das Gott für seine Gemeinde hat. Es gibt da eine Gemeinde im Neuen Testament, die hatte im Laufe der Zeit mit vielen Ablenkungen zu kämpfen. Die ist sozusagen vielen Ablenkungen erlegen. Irgendwann haben sie das Ziel aus den Augen verloren. Die Ablenkungen waren dabei noch nicht mal schlecht. Die Ablenkungen waren eigentlich sogar wertvolle Geschenke Gottes. Aber über diese wertvollen Geschenke sind sie irgendwann in Streit geraten, in Diskussionen. Und plötzlich ging es noch um die Geschenke und wer das bessere Geschenk hat und wessen Geschenk toller aussieht. Die Gemeinde in Korinth, in Griechenland, war neben vielen Gaben mit besonders interessanten, vielleicht auch besonders spektakulären Gaben wirklich beschenkt, mit Wunder- und Zeichengaben. Die kamen dort sehr häufig vor. Aber irgendwann hatte sich bei den Menschen mit diesen Gaben so eine Art Überlegenheitsgefühl eingeschlichen. Sie waren also von Gott beschenkt und jetzt fingen die Leute an, diese Geschenke irgendwie zu behandeln, als wären es Verdienste. Wer solche tolle Gaben hat, muss doch etwas Besonderes sein. Den muss Gott doch besonders lieben oder der muss bei Gott besonders angesehen sein. Und wer was besonders ist, kann sich auch besonders viel erlauben. Die Korinther wussten, wer in Christus lebt, wer eine persönliche Beziehung mit Jesus hat, der ist in eine Freiheit geführt. Freiheit von Schuld, Freiheit von Zwängen, Freiheit davon, sich seine Identität verdienen zu müssen, Freiheit davon, sich den Wert verdienen zu müssen. Also so war ihr Schluss, da kann ich auch machen, was ich will. Und so lebten sie auch, sie machten, was sie wollten. Sie haben die Freiheit, die sie durch Christus bekommen haben, dazu ausgenutzt, ihr eigenes Ego zu pflegen. Und ihre eigene Erkenntnisse als etwas zu betrachten, was sie sich selbst verdient haben und dementsprechend die Erkenntnisse der anderen abzuwerten. Außerdem gab es dann auch noch Grüppchenbildung. Da gab es die eine Gruppe und die andere und jeder hatte so ihren Superhelden, also jemanden, den sie ganz besonders toll fanden, dessen Predigten sie besonders toll fanden, dessen Charisma sie besonders toll fanden, dessen Ausstrahlung eben sie besonders toll fanden. Und so hat die Gemeinde sich im Laufe der Zeit mit sich selbst beschäftigt. Bevor wir jetzt anfangen, vielleicht sogar über die Gemeinde den Kopf zu schütteln, bleibt zu sagen, dass Paulus am Anfang dieses Briefes, den er an die Gemeinde schreibt und wo er ihnen einiges zu sagen hat, für die Gemeinde dankt. Er sagt, toll, dass ihr so begabt seid, dass ihr solche wertvollen Geschenke habt. Toll, dass ihr so glaubt, so Gott und Jesus vertraut. Toll, dass ihr auch diese Gaben einsetzt. Also Paulus findet ganz viele Dinge, die in dieser Gemeinde gut laufen. Er sagt nicht, na toll, die ganzen Gaben des Heiligen Geistes taugen nichts. Sieht man ja, was sie bei euch angerichtet haben. Das sind ja nicht die Gaben schuld, sondern die, die diese Gaben geschenkt bekommen und nicht im Laufe der Zeit lernen, sie weise und sinnvoll und zur Ehre Gottes einzusetzen. Und dann hat er ihnen einiges zu sagen, das den Horizont ihres Denkens erweitern soll und ihres Handelns und ihrer Sicht. Das, was er ihnen sagt, hat das Potenzial, ihr verengtes Denken aufzubrechen. Er schenkt ihnen also mit dem, was er sagt, die Möglichkeit, wieder Gottesperspektive auf Gemeinde, auf diese wundervollen Geistesgaben und auf das Ziel Gottes mit Gemeinde zu bekommen. Also er möchte ihnen den Blick Gottes wieder schenken für Gemeinde. Und um es auf den Punkt zu bringen, sagt Paulus dieser Gemeinde, Leute, wir haben keine Zeit, uns auf lange, ausufernde Diskussionen einzulassen über Nebensächlichkeiten. Wir haben auch keine Zeit, der Aufzucht, Hege und Pflege unseres Egos nachzukommen. Es gibt einen Lauf, an dem wir alle beteiligt sind. Und dieses Laufen fordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Sie fordert unsere Disziplin und unsere Energie. Und das ist nachzulesen im 1. Korinther 9, in den Versen 24 bis 27. Ich will sie uns lesen und ihr könnt hier vorne mitlesen. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen dann daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen wird, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegespreis, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich nicht selbst an das hält, was er sagt. Ein Wettlauf ist ein richtig gutes Bild, eine gute Metapher, Ein Vergleich also für das Leben als Christ. Ein Wettlauf und ein Wettkampf erfordert Training, Konzentration. Es beinhaltet ein Ziel, dem sich die Teilnehmer in all dem, in der ganzen Vorbereitung unterordnen. Es fordert ein Team, in dem man gemeinsam sich anfeuert. Und in diesem Team spielen dann Differenzen und unterschiedliche Unterschiede keine Rolle, weil das Ziel definiert das Training und den Weg. Wir müssen sozusagen die anderen, die mit in diesem Team sind, nicht bis Detail verstehen, sie noch nicht einmal mögen, um zusammen diesen Lauf zu bewältigen, diesen Lauf zu laufen. Das Ziel bestimmt, dass wir aufbrechen, uns auf den Weg machen, und dass wir laufen, macht uns zu Läufern. Und Paulus sagt, ihr seid alle Läufer, also nicht Zuschauer, die da sitzen und die Läufer bewerten, die sich auf den Weg machen, beurteilen. Das erinnert mich an einen Stadionbesuch in Frankfurt, was ich früher öfters gemacht habe. Mittlerweile geht das nicht mehr. Und es war eigentlich ein Mordspaß, da zu sitzen und zuzugucken, wie die Fußballer sich anstrengen. Und dann saß man so in einer größeren Gruppe da und nun ja, man konnte schon sehen, dass die da saßen, nicht unbedingt Profisportler waren. Aber sie haben Kommentare rausgehauen oder auch runtergeschrien und haben permanent die Fußballer bewertet. Da kam so ein Spruch, was macht der und der Spieler eigentlich beruflich? Aber selbst Zuschauer und nicht haben sich nicht bewegt, haben nicht teilgenommen, haben nicht trainiert, haben nicht verzichtet auf das alles, um einen Sieg herbeizuholen. Paulus braucht dieses Gebild, um deutlich zu machen, wir sind Läufer. Die Gemeinde ist kein Verein, in dem es darum geht, sich nett einzurichten, sich bequem zu machen und die zu beurteilen, die laufen. Gemeinde ist eine Weggemeinschaft, eine Gemeinschaft unterwegs, auf dem Weg. Die ersten Christen, noch bevor sie Christen genannt wurden, wurden Menschen auf dem Weg genannt. So hieß die Gemeinde. Das sind die, die auf dem Weg sind. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wenn Paulus hier davon spricht, dass Christen Läufer sind, geht es nicht ums Tempo. Er peitscht die Gemeinde nicht an, noch schneller, noch mehr, noch leistungsstärker, bis zur völligen Erschöpfung. Aber er sagt ihnen klar, raus aus dem Sessel, raus aus der Zuschauerbank und rauf aufs Lauffeld. Wir sind Läufer. Es geht darum, dass wir uns konzentrieren, den Lauf laufen und das Ziel erreichen. Und was ist das Ziel? Gewinnen. Das Ziel ist Gewinnen. Ich kenne keinen, der sagt, ich habe mich aufgemacht, ich habe hart trainiert und auf vieles verzichtet, meine Ernährung umgestellt und mich voll auf das Ziel fokussiert, aber ach, ist mir egal, ob ich Erster oder Letzter werde. Ist mir egal, ob ich hier irgendwas hole. Ist natürlich ein tolles Motto, dabei sein ist alles, aber gewinnen will doch jeder. In den 5 Versen, die ich jetzt gleich lesen werde, kommt dieser Begriff Gewinnen immer wieder vor. Und ich bitte euch mal mitzuzählen, wie oft dieser Begriff hier vorkommt. Also, ich lese uns 1. Korinther 9, die Verse, die vor diesem Text von eben standen, 19 bis 23. Da heißt es, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist, denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich nur jede erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Habt ihr mitgezählt? 5-mal kommt der Begriff Gewinnen vor und 1-mal der Begriff Retten. Also es geht ums Gewinnen. Nur nicht um das Gewinnen eines irgendeines Pokals. Paulus sagt auch nicht, ich mache das, damit für alle Zeit klar ist, ich bin der beste Christ der Welt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Christ im ganzen Land, dass das Spiegelbild auf mich zeigt. Dass ich groß rauskomme. Er sagt, ich möchte gewinnen, aber Menschen gewinnen. Menschen für Christus gewinnen. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen für Christus gewonnen werden und Menschen gewinnen, weil sie mit Christus leben. Das ist Paulus' Motivation. Menschen gewinnen aus allen möglichen Generationen und Nationen, aus allen möglichen Religionen und Ideologien, aus allen möglichen, vielleicht auch unmöglichen Weltanschauungen und Lebenskonzepten. Ich möchte gewinnen, Menschen gewinnen für Jesus. Und er sagt, und da gibt's für mich eigentlich nur ein einziges Gesetz. Das ist das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Die Frage, was ist das denn jetzt für ein Gesetz? Er sagt, ich unterstehe nicht mehr irgendeinem Gesetz, was heißt, das darfst du tun, das musst du lassen, das musst du, so verhält sich ein Christ, das macht ein Christ, das macht er nicht, nicht ins Kino gehen, nicht die Haare abschneiden, nicht trinken, nicht rauchen, nicht alles Mögliche, sondern er sagt, es gibt nur ein Gesetz, dem ich unterworfen bin. Das ist das Gesetz, was Christus uns gegeben hat und das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es heißt, wie es in Galater 5, Vers 14 steht, denn das ganze Gesetz ist einem einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und er sagt, ich bin also völlig frei. Ich muss nichts mehr und ich habe nicht mehr zu, und da gibt's auch keiner mehr, der mich bewacht. Und gerade weil ich diese Freiheit habe, mache ich mich, und er sagt einen ganz bemerkenswerten Begriff, zum Sklaven aller. Also ich unterstelle mich, ich habe die Freiheit, auf alles zu verzichten, was ich an Rechten habe, was mir dient, was mir gut tut. Das ist nichts Böses, wenn ich meine Freiheit auch nutze als Christ. Aber ich bin bereit und auch gewillt, auf alle diese Freiheiten zu verzichten, wenn es da so führt, dass ich gewinne. Menschen gewinne. Und das mache ich in aller Freiheit, nicht weil irgendeiner sagt, das musst du aber als Christ so. Und da hast du gefälligst. Und wehe, wehe. Ich möchte Menschen für Christus gewinnen, sagt er. Dafür lebe ich. Das ist mein Ziel. Dem ordne ich alles andere unter. Und deshalb, sagt er, will ich Menschen in ihrer Sicht verstehen. Ich möchte wissen, wie die Leute ticken, die voll unter dem Gesetz sind. Ständig unter du musst, du sollst nicht und ständig darunter vielleicht auch zerbrechen. Ich möchte wissen, was sie denken, warum sie so sind. Und ich möchte die verstehen, warum diejenigen so leben, die sagen, für mich gilt kein Gesetz und keine Regel. Ich hau richtig auf den Putz und lass, um es mal zu sagen, der richtige Sau raus. Ich darf alles. Ich möchte die verstehen. Ich möchte die mit feinem Gewissen verstehen. Und ich möchte die Gewissenslosen verstehen. Ich möchte wissen, wie Leute denken, damit ich ihre Weltsicht verstehen kann und noch besser mich einstellen kann auf sie, um sie für Jesus zu gewinnen. Um ihnen begegnen zu können, um ihnen sagen zu können, wie Jesus über sie denkt und was Jesus vorhat mit ihnen. Er erhebt nicht den Zeigefinger, sondern lässt sich auf Menschen ein. Er hat keine Angst dabei, den Glauben zu verlieren, wenn er sich zu sehr rauswagt aufs offene Meer, weil er weiß, so dünn und zerbrechlich ist mein Glaube gar nicht. Paulus lebt nicht aus der Angst und der Vorsicht, er könnte irgendwas falsch machen, überhaupt nicht, sondern er lebt aus der Kraft, aus dem Mut, und aus der Besonnenheit, die der Heilige Geist ihm gibt. Daraus lebt er. Und daher hat er alle Freiheit. Freiheit, sich gut gehen zu lassen, gut zu essen, mit denen, die Fleisch essen, gut, ein Glas Wein zu trinken und auf alles das zu verzichten, wenn da Leute sind, die irgendwie die Krise kriegen, weil sie denken, Christ kann doch nicht Wein trinken. Wie geht denn sowas? Er verurteilt niemanden, sondern lässt sich darauf ein und kommt dann von Christus her, um die Menschen in die Freiheit von Christus zu führen, damit sie aufleben und aufblühen in ihrem Leben. Und er sagt, liebe Korinther, das ist unser Ziel. Hört doch auf, euch ständig um euch selbst zu drehen. Die Gaben, die ihr, diese wunderbaren Gaben, die ihr geschenkt bekommen habt, sind dafür da, für Menschen für Christus zu gewinnen und in die Freiheit zu führen. Es hört doch auf, euch darum zu zanken, wer die besten Gaben hat und die schönsten und wer der Beste und Schönste im Land ist. Er kann also, Paulus kann aus Liebe unvoreingenommen auf Menschen zugehen, egal welche Orientierung sie sind. Er will Menschen gewinnen. Er will sie nicht manipulieren. Er wendet auch keine Tricks und Kniffs an, um Menschen dazu zu bringen, dass sie tun, was sie nicht wollen. Er will gewinnen. Und so gepackt von Christus kann er nicht anders und will er auch gar nicht anders, als mit Haut und Haaren, mit Wort und Tat Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Und das sagt er, Leute in Korinth. Und er sagt, Leute in Gummersbach, das ist das Ziel von Gemeinde. Das ist das Ziel von Gemeinde. Und deswegen laufe ich. Und deswegen lasst uns gemeinsam laufen. Lasst uns gemeinsam diszipliniert laufen. Lasst uns nicht mehr in der Zuschauerbank sitzen, sondern raus aufs Lauffeld, aufs Spielfeld gehen. Die Frage, ist das dein Ziel, gewinnbringend für Jesus zu leben? Das einzusetzen, was Gott dir gegeben hat, deine Persönlichkeit, dein Gewordensein, deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, deine Gaben, um für Jesus Gewinn zu bringen? Stell dir vor, wir alle würden in unserem Umfeld, du in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, deinem Verein, wo du deinem Hobby nachgehst, stell dir vor, du würdest dort genau so leben, dich auf Menschen einlassen, mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebensweisen und Konzepten, ihnen zuhören, ihre Denkweise kennen, wie sie geworden sind, was ihre Träume und Wünsche für ihr Leben sind, die vielleicht zerbrochen sind, was ihre Nöte und Bedürfnisse sind, ihnen zuhören, wirklich hinhören, fragen, ihre Ängste und Hoffnungen, was sie bewegt, zutiefst in ihrem Herzen, und dann würdest du dich aufmachen, nachdem du zugehört hast, genau diesen Menschen zu dienen, diesen Menschen Jesus zu sein. Du wüsstest ja wie, du hast ja zugehört. Und selbst wenn es bedeuten würde, für dich Bequemlichkeiten zu opfern und Zeit, die du eigentlich gar nicht hast, weil dein Plan randvoll ist mit anderen Dingen, stell dir vor, du würdest die Ablenkungen beiseite legen und deine Prioritäten neu sortieren, weil du ein Ziel hast, gewinnbringend für Jesus zu leben. Gewinn für Jesus zu bringen. Stell dir vor, die Menschen in deinem Lebensumfeld würden an dir Jesus erkennen. Nein, du wirst nicht alles perfekt machen. Wir werden nicht alles perfekt machen. Uns wird nicht alles gelingen. Aber sie werden in dir in aller Unvollkommenheit Jesus erkennen, wenn du dich aufmachst. Würde dich das nicht motivieren, zu erleben, wie Menschen Jesus in dir erkennen und zu Jesus sich hingezogen fühlen? Und jetzt noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, als Gemeinde wären wir dafür bekannt, dass man hier Jesus erleben kann und Freiheit erleben kann und neu anfangen kann. Und wir würden als Gemeinde aufhören, vielleicht auch die Dinge, die Nebensächlichkeiten, mit der wir uns beschäftigen, ad acta zu legen und uns auf das Ziel zu konzentrieren. Im Übrigen, wenn das dein ausgesprochenes Ziel ist, gewinnbringend für Jesus zu leben, dann wirst du ganz nebenbei feststellen, dass du enorm gewinnst. An Freude, an Sinn, an Dynamik in deinem Leben, an Begeisterung und Liebe zu Jesus. Aber das wäre dann nur ganz nebenbei. Amen.